Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
Wochenlang waren unsere Altarbilder verhängt nach alter von Karl Kern wiederbelebter Tradition, das Hochaltarbild von Christoph Schwarz, die beiden Altarbilder zur Dreifaltigkeit und zum Namen Jesu von Antonio Maria Vianney und die beiden Altarbilder von Johann Ulrich Loth und Alessandro Scalzi an den Marmoraltären unter dem Chorbogen, die aus Anlass der Heiligsprechung von Ignatius und Franz Xaver errichtet wurden und auch am 400. Jahrestag ihrer Kanonisierung Mitte März blieben sie verdeckt. Auch unser Giambologna-Gekreuzigter hier vorn war vom Passionssonntag an bis zur Karfreitagsliturgie verhüllt. Ein Fasten für unsere Augen in unserer bilderüberfluteten Zeit, Einübung in ein anderes Sehen, ein neues Sehen. Eingefleischte St. Michael-Besucherinnen und Besucher wussten, was hinter den roten Tüchern steckt. Sie konnten ihre Fantasie bemühen und freuten sich, als die Verhüllung vorüber war. Life ist anders als die Fantasie. Und Touristen, die hier hereinschneiten, sie mussten in den Kirchenführer schauen. Für mich wurde die Verhüllung diesmal zum Symbol für Ostern. Verhüllung als Symbol für Ostern. Der Krieg in der Ukraine, Corona, Spannungen und Konflikte in nächster Nähe, die Situation der Kirche, das ist Karfreitagsstimmung. Verhüllung als Symbol für Ostern. Niemand war dabei, damals. Noch nie ist einer zurückgekommen von den Toten. Die Auferstehung Jesu wurde bezeugt von Maria von Magdala. Sie hält den Auferstandenen zunächst für den Gärtner. Von den beiden Jüngern, sie sind auf ein leeres Grab gestoßen. Von anderen Jüngern, in deren Mitte der Auferstandene trat, wieder und wieder und sie erinnerte. Und es dauerte, bis ihnen dämmerte, bis ihnen klar wurde, ja, er hat doch davon geredet, Jesus. Seit 2000 Jahren wird dieser Glaube bezeugt. Menschen nahmen dafür Verachtung und Verfolgung in Kauf, manche sogar den Tod. Und immer wieder richtete diese Botschaft auf. Sie gab Hoffnung, sie eröffnete Perspektive. Und wir? Wir leben in diesem wunderbaren Raum, das ist Geschichte, ja. Aber wir schreiben Geschichte weiter. Glauben wir an diese Zeugnisse wirklich und wirksam? Es ist ja nicht irgendeine Glaubenswahrheit unter anderen. Der Tod war, lebt. Und wir sind auf seinen Tod getauft, um zu leben. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. Das schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi. Sein Tod soll uns prägen. Die Macht seiner Auferstehung wollen wir erkennen, anerkennen. Und an die Gemeinde in Rom ging, wir hörten es gestern Nacht, die Erinnerung, wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Jetzt sitzt er da vorne in der ersten Reihe. Ich war vor einigen Wochen 11 Tage in Quarantäne und habe es nur vom Oratorium aus mitverfolgt. Es war eine starke Ansage neulich bei der 4. Fastenpredigt und sie kam von Heribert Prantl. Kraftvoll hat er gegen die auch von Annette Schavan beklagte innerkirchliche Insolvenzrhetorik angeredet. Er sagte, es gibt den Glauben an den Ostersonntag und ich lasse mir den Glauben daran nicht nehmen. Dieses Ostern der Kirche, die Auferstehung des Vertrauens, kommt freilich nicht von selbst. Die Kirche muss erst mit sich selbst ins Gericht gehen. Die Auferstehung des Vertrauens. Diese Predigt steht als Tondokument auf unserer Homepage, auch als Manuskript. Dort fehlt ein Satz, den Heribert Prantl frei heraus sagte. Man kann ihn nachhören, aber eben nicht nachlesen. Es gibt den Glauben an den Ostersonntag und dann, und ich lasse mir den Glauben daran nicht nehmen. Ich lasse mir den Glauben an den Ostersonntag nicht nehmen. Ein wichtiger Satz und wir müssen ihn uns und allen wieder und wieder sagen, lassen wir uns diesen Glauben nicht nehmen. Mehr Karsamstagstheologie fordern seit Jahren Theologen, auch unabhängig vom Thema Missbrauch, Johann Baptist Metz tat es, jetzt Jan-Heiner Tück und andere. Und viele weisen auch darauf hin, dass wir oft viel zu schnell vom Karfreitag und vom Karsamstag, der Totenruhe des Karsamstags, in die Osterzeit springen. Also Tod und Totenstille unheimlich genug übergehen, zu schnell. Einige Wochen vor seiner Predigt schrieb Heribert Prantl in einem SZ-Kommentar, das Ostern der Kirche, also die Auferstehung des Vertrauens, kommt nicht von selbst. Sexuelle Gewalt lässt sich nicht wegostern, da braucht es mehr, da braucht es anderes als eine kurze Auszeit mit anschließendem Weitermachen, da braucht es markante Zeichen, da braucht es Umkehr und einen neuen Anfang. Weg-Ostern, ein merkwürdiges Verb. Ich bin darüber gestolpert. Der Kommentar war geschrieben im Hinblick auf die Rückkehr von Kardinal Wölki aus seiner fünfmonatigen Auszeit. Probleme lassen sich nicht weg-Ostern. Krisen auch nicht. Skandale auch nicht. Und viele können es ja nicht mehr hören. Sie fordern missbrauchsfreie Kommunikation. Aber dass sich Verkündigung und Theologie ändern müssen, für mich ist das evident. Für diejenigen jedenfalls, die nicht nur ihre spirituellen, ihre theologischen oder ihre exegetischen Versatzstücke hervorholen und etwas Gefälliges daraus basteln. Wir können nicht mehr verkündigen und theologisieren unter Absehung von dem, was war. Denn die Botschafter haben die Botschaft verzerrt oder verraten. Und trotzdem müssen wir auch dagegen halten. Wann, wenn nicht an Ostern, bringen wir in Erinnerung, dass Auferstehung Überwindung bedeuten kann, Überwindung bedeuten muss. Nicht ausradieren, nicht ungeschehen machen, nicht die Parole Schwamm drüber, aber aufpassen. Hallo, da gibt es etwas. Und wenn diese Botschaft noch so kraftlos erscheinen mag, wenn wir sie verschweigen, wenn wir sie nur mehr verschämt verkünden, dann geben wir unseren Glauben auf, wir verraten ihn. Denn nichts sonst ist wichtiger als diese Auferstehung des Vertrauens und die Erinnerung daran. Aber wie? Wie geht das? Vertrauen einüben trotz. Vertrauen einüben trotz allem. Tun wir es einfach, anstatt immer nur darüber zu reden, wagen wir es und geben wir nicht auf. Helfen wir einander dabei, aber nicht mit einer Totengräbermine, wie Christen, deren Leben, wie Papst Franziskus meint, wie eine Fastenzeit ohne Ostern ausschaut. Wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht dagegen halten, kreisen wir wieder nur um uns selbst und machen uns und unsere Wut und unsere Empörung und unser Entsetzen und unsere Trauer und unsere Scham und unsere Ungeduld zum Maß aller Dinge, selbst zum Maß dessen, was gerade noch verkündigt werden darf und was nicht. Dann haben wir Ostern klein gemacht und die Auferstehungsbotschaft eingeschrumpft auf unsere Befindlichkeit. Ich habe den Herrn gesehen. Das sagte Maria von Magdala den Jüngern, den verdutzten Jüngern. Tun wir uns zusammen mit ihr und mit ihnen. Versuchen wir ein solches Bekenntnis. Wir haben den Herrn gesehen, erfahren. Das ist christliches Zeugnis und dazu werden wir in dieser Liturgie angeworben. Wir dürfen nicht darüber schweigen oder nur kleinlaut darüber reden. Brüllen wir es aus uns heraus. Unsere Liturgie wird sonst zum Totenkult. Sie wäre ein Requiem. Und wir wissen ja, wir können es nicht verdrängen. Weg Ostern lässt sich nichts. Und der Auferstandene trägt Wundmale. Wundmale, sie erinnern daran, da war was. Das Leben des Auferstandenen, seine Wundmale, sie weisen zurück an den Karfreitag, an das Kreuz, an Leid, Folter, Qual, Tod. Aber der hat eben nicht das letzte Wort. Lassen wir dem Auferstandenen und erhöhten Herrn das letzte Wort. Hinten oben im Hochaltar. Auch wenn der Karfreitag der Kirche sich dahin zieht und andauert, es gibt den Glauben an den Ostersonntag und ich lasse mir diesen Glauben nicht nehmen. Und es kommt in der Kirche schon längst nicht mehr an auf kluge oder originelle Predigten, auf das Wort. Auch das ist Ausdruck von klerikaler Selbstüberschätzung oder geistlichem Narzissmus. Es kommt darauf an, dass heilendes Handeln spürbar wird. Es kommt darauf an, wie wir mit Verwundungen umgehen, die sich nicht wegzaubern oder wegreden lassen. Birg in deinen Wunden mich, beten wir im Anima Christi, ein Wort, das mich seit Jahren verfolgt. Birg in deinen Wunden mich, ein tiefes Geheimnis, Kraft aus dem Schmerz, aber ohne christlichen Masochismus oder andiktierten Osterjubel. Pater Peter Weibel hat im Pfarrblatt des Pfarrverbands Pullach-Großhesselohe, den mir jemand zusteckte, geschrieben, meine Rede kennt man ja vielleicht inzwischen, Ostern ohne Karfreitag ist ein fröhliches Ostereierfest, Karfreitag ohne Ostern ist eine Katastrophe. Der Satz steht also. Es gibt den Glauben an den Ostersonntag und ich lasse mir diesen Glauben nicht nehmen. Aber wie sieht der Ausgang aus der Todeszone aus? So fragte Heribert Brandl gestern in seinem Kommentar Passionen. Und weiter, angesichts dieser Welt- und Kirchenlage, so viele offene Fragen, sie beharrlich zu stellen, heißt schon, an die Auferstehung des Lebens zu glauben. Der auferstandene Herr und die Liturgien dieser kommenden Wochen, sie mögen uns zu solchem Zeugnis ermutigen. Ich lasse mir den Glauben daran nicht nehmen. Andreas Knapp richtet mich auf mit dem Gedicht Auferstanden. Aus und vorbei, Schluss und Ende, Sterben und Tod, der Erfinder des Lebens aber hat das letzte Wort sich noch vorbehalten. Steh auf gegen die Schwerkraft des Todes, steh auf, wie ein Weizenkeimling in verbrannter Erde, alles vermag der Glaube an Sinn. Wie das frühe Licht durch dunkle Gitterstäbe wächst Hoffnung überlebenslänglich, wie ein Funkenflug in den verdorrten Dornbusch, flammt Liebe auf, unverlöschlich. Also tun wir's, alles vermag der Glaube an Sinn. Halleluja. Amen.